steht heute Morgen im ersten Johannesbrief und die Predigt knüpft sozusagen an das an, was wir vor zwei Wochen von Klaus Göttler gehört haben, der mit uns ja auch schon über den ersten Johannesbrief nachgedacht hat. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Jörn hatte schon die ursprüngliche Predigttextidee genannt. Ich habe das so ein Kapitel früher jetzt verlegt, weil die Textstelle hier einfach nochmal ein Stück konkreter ist. Und ich finde, man kann sich das ganz gut merken. Jeder, der einen Bibelvers kennt, der kennt Johannes 3, Vers 16, oder? Das ist der bekannteste. 1. Johannes 3, Vers 16, das ist die Stelle, wo wir jetzt einsteigen und die auch zentral für unser Christsein ist. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ich bin heute Morgen hier reingekommen und niemand hat zu mir gesagt, ich liebe dich. Ich muss zugeben, ich habe auch zu niemand gesagt, ich liebe dich. Könnte auch grob missverständlich sein, aber hier haben wir ja schon gleich so eine theologische Begründung, denn hier steht, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten. Es geht um die Liebe, die ja unzweifelhaft Kennzeichen der christlichen Gemeinde sein soll, also unserer Gemeinde, und unzweifelhaft Kennzeichen unseres Lebens sein soll, also meines Lebens. Johannes dreht sich um dieses Thema in dem Johannesbrief, einerseits philosophisch und andererseits konkret. Und nur ganz kurz, weil wir hatten das vor zwei Wochen, er schreibt in eine Gemeindesituation hinein, in der die sogenannte Gnosis enorm einen Einfluss gewonnen hat, in der Christen philosophisch inspiriert sozusagen ihren Glauben nur noch in der Welt von Ideen verortet haben. Das Leben, das alltägliche Leben zählte nichts mehr, zählte gar nicht. Die großen Ideen zählten und vor allen Dingen die Person Jesus, die kam da ziemlich grob kurz nur drin weg. Jesus nicht als der Sohn Gottes, sondern eher als so ein philosophisch inspirierender Typ ist da übergeblieben. Und im ersten Johannesbrief setzt sich Johannes mit dieser Thematik auseinander und er kreist um die Frage, wer ist Jesus? Er kreist um dieses Thema Liebe und er kreist dann ganz konkret um die Frage, wie leben wir das denn in unseren Kreisen und in unseren Gemeinschaften? Und dann steigen wir hier ein mit 1. Johannes 3, Vers 16. Und das ist im Grunde auch schon so der erste Kerngedanke, der sich an vielen Stellen im ersten Johannesbrief wiederfindet. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Johannes, der auch so fast philosophisch schreibt, ist trotzdem ganz konkret. Und er sagt, die Liebe Gottes, ist keine philosophische Idee, sondern sie hat eine ganz reale historische Grundlage, einen ganz realen historischen Beleg. Da ist was in Zeit und Raum passiert. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, der auf diese Erde gekommen ist, hat sein Leben für uns gelassen. Und wenn wir von Liebe reden, dann reden wir nicht nur von steilen Gefühlen und schönen Überlegungen und so weiter, sondern wir reden davon, dass Gott selber sich ganz für uns verschenkt, einen schmutzigen, dreckigen, schmerzhaften Tod am Kreuz vor Jerusalem stirbt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Wenn wir von Liebe reden und wenn wir von Liebesfähigkeit reden, dann reden wir immer erst zu dem von dem, was Gott getan hat, was Jesus getan hat. Und Johannes, wenn er über dieses Thema redet, will er das Denken und den Kopf seiner Zuhörer gewinnen, das Herz seiner Zuhörer gewinnen. Liebesfähig ist nur der, der diese Liebe Gottes in seinem eigenen Leben erfährt. Unsere Liebesfähigkeit setzt voraus, dass wir die Liebe Gottes in unserem Leben erfahren haben. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass uns die nah ist, dass uns die real ist, dass sie unser Leben und unser Denken verändert. Ich weiß nicht, wie es euch so gerade im Moment geht. Ich habe mal so für mich so eine kleine Sonntagserhebung gemacht, so innerer Zustand, weil ich ja was über dieses Thema sagen will, und dachte, Mann, ich beschäftige mich schon ganz schön mit den Themen, die in der nächsten Woche anliegen. So arbeitsmäßig, so ein bisschen die Frage, kriege ich das alles geschafft, was ich schaffen sollte? Montag habe ich ein Gespräch mit unserem Schulleiter. Haben wir da dieselbe Meinung oder haben wir unterschiedliche? Das sind so Sachen, die mich beschäftigen. Letzte Woche war ich beim Arzt, nächste Woche kriege ich die Ergebnisse. Das wäre auch noch so ein Thema, ne? Wie sieht das denn aus? Und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir ganz viel Gedanken haben, die sich ja mit uns selber beschäftigen. Und lieben können setzt voraus, dass ich von mir selber wegschauen kann und auf einen anderen schauen kann. Lieben können setzt voraus, dass ich innere Kapazitäten frei habe, dass ich mich selber loslassen kann und mich jemand anders nach außen zuwenden kann. Und das setzt voraus, dass ich mich in Jesus Christus geborgen weiß. Und da merke ich, da wird das für mich total konkret. Dass Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, ist die eine Sache, historische Wirklichkeit. Aber glaube ich, dass er, der allmächtige Herr, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mich so sehr lieb hat, dass er selber für mich auf diese Welt kam, glaube ich, dass er meine Themen der nächsten Woche in seiner Hand hält? Bin ich davon überzeugt? Oder drehe ich mich in meinem Kopf wie ein Meerschwein in der Trommel, weil ich einfach nicht davon loslassen kann und weil mich das, was auf mich zukommt, so beschäftigt? Die Frage, wie gehen wir mit unseren Sorgen um, mit unseren Herausforderungen, das ist das eine Thema bei der Liebe. Ne? Und die andere Frage, die andere Thematik, die auch so ein bisschen da dran hängt, ist, was erwarte ich denn eigentlich von meinem Leben? Also was sind so die Sachen, wo ich sage, wenn das eintritt, dann hat sich mein Leben aber richtig gelohnt. Sind meine Erwartungen an das Schöne, an das Gute, an das Lohnende im Leben, sind die von der Liebe Gottes geprägt? Oder sind die so einfach kulturgeprägt? Ne? Wenn ich das hinkriege, noch 5 Kilo abzunehmen, dann ist mein Leben in Ordnung. Wenn ich das hinkriege, meinen Schulabschluss mit 1,2 mindestens hinzulegen, dann ist mein Leben in Ordnung. Wenn ich das hinkriege, was weiß ich nicht, doch irgendwie noch ein bisschen berühmter zu werden, dann ist mein Leben in Ordnung. Ist das, was ich vom Leben erwarte, ist das von der Liebe Gottes geprägt? Ist mein Ziel, mein höchstes Ziel tatsächlich, Jesus und andere Menschen lieben zu können? Oder sind auch meine Zielvorstellungen, meine Ideale vom Leben, das, was ich erwarte, ist das geprägt im Grunde von meinem Menschsein? Also, Johannes möchte, dass wir als Christen und als Gemeinde von der Liebe geprägt sind. Und Johannes sagt, das hat die Basis in dem, was Gott getan hat, aber das muss in unsere Köpfe kommen. Das muss unser Denken und unser Leben beschäftigen. Das muss uns innerlich verändern, damit wir uns dem anderen zuwenden können. Ich hatte die faszinierende Gelegenheit, so in der Vergangenheit, die einige von uns noch kennen, ziemlich viele Seminare in Haus Kreckersweg zu erleben. Einige davon, die haben sich dann auch so um dieses Thema Ehe und so gedreht. Und ein Satz, der ist mir wirklich hängen geblieben von unserem häufigen Referenten Roland Antholzer. Ich weiß gar nicht, ob der von ihm ist. Der sagte, Liebe heißt, die Bedürfnisse des anderen zu sehen und zu befriedigen versuchen. Liebe heißt, die Bedürfnisse des anderen zu sehen und zu befriedigen versuchen. Das hat er für die Ehe gesagt. Aber das gilt, glaube ich, auch nicht nur für die Ehe. Das gilt eher so ganz grundsätzlich. Die Bedürfnisse des anderen sehen setzt eben voraus, dass ich freie Augen habe, einen freien Blick habe. Und sie befriedigen zu versuchen, das ist jetzt hier im zweiten Teil des Verses 16. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Oder die Gute-Nachricht-Bibel übersetzt das noch ein bisschen radikaler. Christus gab sein Leben für uns hin, daran haben wir erkannt, was Liebe auch ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. So, und jetzt kommt das ganz runter, jetzt wird das ganz konkret. Wir müssen unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Und Johannes, also macht das wirklich super konkret. Er spricht über Geld. In der Gemeinde damals vor 2000 Jahren war die Situation die, dass es noch keine Sozialkassen gab und es gab Menschen, die verschwanden in ihrer Armut. Es gab Menschen, die hungerten oder verhungerten tatsächlich auf der Straße und in den dunkelsten Löchern. Und das konnte natürlich auch unter den Christen passieren. Und Johannes bricht es total runter und sagt, wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wenn in eurer Gemeinde jemand ist, der verhungert, wenn unter den Christen jemand ist, der nicht genug Geld hat, dem es wirklich dreckig geht und du sitzt auf der Kohle und gibst nichts ab, dann ist das doch reine Theorie, wenn du sagst, dass du Gott liebst und dass du liebst. Du hast genug, Gott hat dir genug gegeben, Gott sorgt für dich, was gibst du denn weiter? Und dann habe ich so nochmal darüber nachgedacht, wie ist denn das eigentlich bei uns? Also was ich weiß und was ihr auch wisst, was wir alle wissen, ist, dass es weltweit viele Christen gibt, denen es finanziell deutlich schlechter geht als uns. Viele Menschen und auch viele Christen. Mich haben so zwei Situationen wirklich, also nicht mehr losgelassen, die beschäftigen mich heute, bis heute. Das eine war ein Gespräch auf Borneo in Malaysia mit indischen Gastarbeitern auf malaysischer Palmölplantage. Ich hatte vorher ihre Kinder getroffen, so Teenager, und diese Kinder haben keine Chance, in die Schule zu gehen, weil Gastarbeiter in Indien, da werden die Kinder einfach nicht beschult. Die werden groß und haben keine Perspektive, irgendwo jemals im Leben qualifizierter anzukommen, werden am Ende, wenn sie Glück haben, auch wieder mit ihren Händen malochen und das war's dann. Und das andere war ein Gespräch mit einer Mutter in einem Slum in Nairobi. Da habe ich so eine Reportage über das Thema Bildung gemacht und saß dann in dieser Hütte mit ihren, ich weiß gar nicht mehr, 3 oder 4 Kindern, alle Altersgruppen. Diese Frau hat ihr Letztes gegeben, um den Kindern eine Grundschulausbildung zu ermöglichen, bis zur Klasse 8. So, und hat geschuftet wie verrückt, lebten im Slum. Und klar war, wenn die Kinder die Klasse 8 erreichen, das Geld für eine weiterführende Schule wird nicht da sein. So, das waren so zwei Themen, die mich oder zwei Begegnungen, die mich einfach beschäftigen, nicht mehr loslassen. Wir wissen trotzdem, weltweit gibt es Menschen, denen fehlt das Wichtigste im Leben. Dem fehlt Geld für Bildung, Geld für Nahrung, Geld für ihre Zukunftssicherung. Und das ist so eine Frage ja für mich. Also wie viel von dem, was ich habe, gebe ich denn ab? Johannes sagt oder die Bibel sagt oder Gott sagt, unsere Liebe zeigt sich auch in unserem Portemonnaie. Und da wird das richtig konkret. Ne? Euch geht es vielleicht wie mir. Also über Geld muss man so ein bisschen nachdenken. Ne? Für uns ist so ein bisschen die Situation, wir haben früher ziemlich locker gelebt und nicht so viel über unsere Rente nachgedacht, über die Zukunft. Inzwischen verdienen wir ganz normal. Und jetzt sitzen wir da und haben Geld und überlegen uns, okay, was nehmen wir denn für uns, was brauchen wir für unsere Zukunft und was machen wir denn mit dem Rest? Und das sind Entscheidungssachen, Entscheidungsfragen. Und Gott sagt, ob wir lieben, das werden wir sehen an den Entscheidungen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und dann dachte ich so unter uns, okay, gibt es jemand von uns, der hungert? Hungert nicht. Gibt es jemand von uns, dem Geld fehlt? Möglicherweise gibt es auch unter uns Menschen, die in eine Klemme kommen. Wer kriegt das mit? Wer wird das unterstützen? Und dann habe ich noch so ein bisschen weiter gedacht und dachte, okay, wahrscheinlich die meisten von uns haben jetzt erstmal finanzielles Auskommen, haben genug Geld. Aber wer auf jeden Fall nicht genug Geld hat, ist unsere Gemeinde, ist das Ganze. Also weil die Gemeinde, die verdient nichts, die kriegt nicht keine anderen Einnahmen als das, was wir in den Spendentopf tun. Und ich dachte, und ich sage vorher, dass der Uwe oder der Wahrheit mir nicht gesagt haben, ich soll eine Spendenpredigt halten, aber ich dachte, wie sehr ich Jesus liebe, zeigt sich doch auch an diesem Punkt. Wie viel ist mir die Gemeinde wert? Also wie viel Geld stecke ich denn jetzt da rein? Und jetzt geht es mir wie wahrscheinlich auch dem einen oder anderen von euch, dass man sich überlegt, okay, wenn ich jetzt Geld da in den Topf tue, was passiert denn damit? Ne? Wird dann wirklich gebaut und wird das gebaut, was ich gerne hätte? Und was wird hinterher aus dem Haus? Wir haben ja auch schon gesehen, wie Gemeindehäuser hinterher ganz woanders gelandet sind, als sich die ursprünglichen Erbauer das gedacht hatten. Es gibt immer viele gute Gegenargumente gegen Spenden, aber ob ich Jesus liebe, das zeigt sich auch an meinem Verhalten in Bezug auf die Finanzen gegenüber zum Beispiel unserer Gemeinde. Weil hier wollen wir mit Geld etwas für Menschen tun, für Gott tun, für sein Reich tun. Wenn jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Vielleicht ist es aber nicht nur Geld und sicher ist es nicht nur Geld. Das ist auch Zeit, das ist auch Zuwendung, das sind vielleicht Ideen, das ist Ermutigung. Die Frage, die Grundfrage, die Kernfrage ist, habe ich offene Augen für das, was links und rechts neben mir passiert, was den Menschen links und rechts neben mir passiert? Und ist das mein Ziel, dass ich etwas abgeben will? Sehe ich den anderen und will ich ihm das geben, was er braucht? So leben kann ich, so leben werde ich in dem Moment, wo ich selber erfahre, dass Gott derjenige ist, der mich trägt, der mir alles gibt, was ich brauche, der mein Leben in seiner Hand hat. Es geht um Lieben und es geht um die Ausstrahlung, die wir haben. Es geht um das, was wir anderen weitergeben, ganz praktisch. Der dritte Vers, den wir gelesen haben, heißt: Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Manchmal ist das auch ganz gut und wichtig, mit den Worten und mit der Zunge zu lieben. Also ich muss mir das auch immer wieder sagen, manchmal ist es nicht schlecht, seiner Frau zu sagen, ich liebe dich, auch wenn wir das nicht als Begrüßung in der Gemeinde sagen, aber zu Hause ist das dann doch ab und zu mal ganz richtig so. Nur im Grunde sagt Johannes, lasst uns lieben mit der Tat und mit der Wahrheit. Was wäre das, wenn ich mit meinen Worten etwas sage, was meine Taten nicht decken? Für mich war das mal so super eindrücklich in der Situation auf einer auf einer Jugendfreizeit, einer Teenagerfreizeit. Wir hatten so 12- bis 14-Jährige dabei. Eines dieser Kinder brach sich das Bein, ein Junge. Dann kam seine Mutter, angereist, um zu gucken, was der Sprössling hatte, sprang auf ihn zu, sagte, armer Kerl, drückte ihn einmal und den Rest der Zeit, die sie bei uns im Lager war, hat sie ihren Jungen nicht mehr angesehen. Hat sie alle möglichen anderen Sachen gemacht. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das für ein Verhältnis, was ist das für eine Beziehung? So irgendwie wahrscheinlich so ein Pflichtdenken, mein Sohn ist verletzt, jetzt muss ich mal hin als Mutter, kurze herzliche Begrüßung. Und dann stand der Kleine wieder alleine da. Ne? Die Mutter kümmerte sich überhaupt nicht mehr um ihn, machte alle möglichen anderen Sachen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen. Und es ist die ganz große Herausforderung für uns, dass unsere Liebe echt ist. Dass das, was wir sagen als Gemeinde, dass das, was ich sage als Christ, dass das auch mit meinen Taten gedeckt ist. Dass es nicht so ist, dass ich etwas sage, von der Liebe und von der Herzlichkeit Gottes rede und meine Taten sprechen dann eine ganz andere Sprache. Es geht darum, dass Menschen erleben, Gott ist Realität, Gott ist Wirklichkeit. Es geht darum, dass das Realität in unseren Herzen ist, dass die Liebe Gottes mein Denken verändert. Es geht darum, dass ich mich tatsächlich in dieser Welt real darauf verlasse, dass Gott mir genug Geld für morgen gibt, dass Gott mir genug Kraft für morgen gibt, dass Gott mir genug Zuwendung für morgen gibt, dass er mir genug Ideen für morgen gibt, dass er mir das gibt, was ich brauche. Und es geht darum, dass ich deshalb das, was ich habe, mit anderen teile. Nicht zurückhalten, sondern reichlich, weil Gott mich reichlich beschenkt. Wenn das in meinem Leben Wirklichkeit ist, wenn das in unserer Gemeinde Wirklichkeit ist, dann sind wir eine missionarische Gemeinde. Amen.
Dem Druck in deinem Herzen. Seit Jahrtausenden.